Willkommen zu Ach was, dem ultimativen Wissenschaftspodcast zur digitalen Transformation. Das kommt dabei heraus, wenn der Marktforscher und Data Scientist Hans-Werner Klein und der Psychologe und Medienprofessor Thomas Wirth einen Blick hinter die Pixel werfen. Geschichten, die zu kennen sich lohnt.
Einen schönen guten Tag und herzlich willkommen bei einer weiteren Folge Geschichten hinter den Pixeln. Ach was FM. Mein Name ist Thomas Wirth.
Und ich bin Hans-Werner Klein. Und ich glaube, wir haben vor, noch ein Geständnis zu machen, beziehungsweise eine Erklärung zu liefern, oder?
Ja.
Das Geständnis ist, dass manchmal die Technik, die wir einsetzen, nicht perfekt ist. Und die Erklärung, wie es dazu kommen kann, obwohl ein Wahlspruch heißt, don't explain, don't complain.
Also nichts erklären, nichts beklagen. Mhm. Ich glaube, du spielst darauf an, Harvey, das ist jetzt total kryptisch, was du da machst.
Ja.
Ich glaube, du spielst darauf an, dass wir später senden, als wir es eigentlich sonst tun.
Genau.
Das ist jetzt eine lange, lange Geschichte, die etwas zu tun hat mit MP3-Dateien und mit GarageBand und mit Schneiden und mit merkwürdigen technischen Problemen, die wir so noch nie hatten.
Glitches.
Ja, Sounddateien, in denen plötzlich irgendwelche Töne auftauchen, die da gar nicht hingehören. Wir haben das alles sehr tapfer durchlitten, muss man sagen. Und wir haben aber tatsächlich es nicht geschafft, aus dieser letzten Folge, die wir aufgenommen haben, eine brauchbare Folge zu schneiden, die wir auch senden können. Und jetzt müssen wir nochmal aufnehmen.
Genau, jetzt nehmen wir nochmal auf.
Genau, also das ist die zweite verbesserte Auflage eines Themas, das uns eigentlich beide auch mit zunehmender Beschäftigung, glaube ich, immer mehr interessiert hat,
Harvey. Ja, ja, allerdings, ja.
Eines, das in der Öffentlichkeit auch durchaus breit getreten wird im Moment, also häufiger auftaucht in Schlagzeilen, nämlich um das Internet in China. Das wird also heute das Thema sein und wir werden versuchen, so ein bisschen uns anzuschauen, wie funktioniert das? Was machen die da eigentlich? Ist das so schrecklich, wie man es immer hört? Und können wir vielleicht etwas daraus lernen, was dort gemacht wird? Und wo sind die Unterschiede zu dem, was wir machen?
Genau. Wir sind nämlich Aufklärer.
Richtig. Und es gibt noch einen speziellen Anlass. Und mit dem möchte ich unsere Folge heute beginnen. Das ist nämlich ein Video von einem Amerikaner namens Tristan Harris. Der ist Mitbegründer des Center for Human Technology. Also so ein richtiger Silicon Valley-Mensch. Der so ein bisschen ein Aussteiger ist, der also aus diesen Ökosystemen dieser großen kalifornischen Unternehmen ausgestiegen ist und ein Mahner geworden ist, dass man bitteschön aufpassen soll, dass diese Techniken den Menschen nutzen und sie und nicht die Gesellschaften destabilisieren.
Ja.
Der hat bei der CBS in einer Sendung namens 60 Minutes ein Interview gegeben, in dem er über mögliche negative Folgen von sozialen Medien für die Gesellschaft befragt wird. Und speziell geht es da, ich habe die Passage auch in den Shownotes verlinkt, speziell geht es um eine Passage, wo er erklärt, dass die TikTok-Version, die in China verwendet wird, eine andere sei als bei uns.
Und zwar fundamental anders, wie du erzählt hattest.
Genau, und ich habe die entsprechende Passage aus dem Video mal wörtlich übersetzt. Das ist, glaube ich, das Einfachste, um zusammenzufassen, was er da sagt. Es geht also um TikTok in China. Und jetzt sind die Anführungsstriche oben. Wenn du unter 14 bist, zeigen sie wissenschaftliche Experimente, die du zu Hause machen kannst, Museumsausstellungen, patriotische Videos, Videos mit Bildungsinhalten, limitiert auf 40 Minuten am Tag. Sie liefern diese Version von TikTok aber im Rest der Welt nicht aus. Sie erkennen also, dass Technologien die Entwicklung von Kindern beeinflussen. Und sie machen aus der eigenen Version eine Art Spinatversion und liefern die Opium-Version an den Rest der Welt.
Ist das wortwörtlich jetzt mit Spinat und Opium?
Das ist wortwörtlich, ja, okay. Spinach. Er sagt also Spinach-Version. Und dann gibt es eine Umfrage, das ist jetzt immer noch sein Text.
Ja.
Es gibt eine Umfrage, die nach den Lebenszielen von Jugendlichen fragt. Und im Westen ist das Influencer. In China Astronaut.
Okay.
Also, das ist zunächst mal etwas, über das wir gestolpert sind, weil es ja auch wirklich interessant ist, weil es darauf hinweist, Moment mal, wir haben da also so eine Technologie, diese TikTok-Plattform, die kann ganz Unterschiedliches bedeuten. Und den Tristan Harris hat das wohl auch sehr interessiert und er hat einen bestimmten Unterton dabei, den ich interessant finde, ne? Weil man nämlich den Eindruck bekommt, die Chinesen sind böse. Ja, sie liefern also uns eine Technologie, die unsere Jugendlichen verblödet, weil sie uns zersetzen möchten, damit wir irgendwann dekadent werden und dumm, sodass sie dann die Nummer eins werden können. Das steht so zwischen den Zeilen.
Mhm.
Ja, und ich habe gedacht, krass. Ja, ist ja krass, wenn das so ist. Aber man muss nicht immer alles, was man hört, beim ersten Mal hören, auch glauben. Vielleicht ist es auch ganz anders.
Mhm.
Und das ist der rote Faden der Geschichte, die ich heute erzählen will, weil ich glaube, dass es vielleicht anders ist.
Mhm.
Vielleicht sind die Chinesen gar nicht so böse. Und vielleicht entsteht dieses degenerierte TikTok durch die Art und Weise, in der wir in westlichen Gesellschaften mit Online-Medien umgehen.
Mhm.
Und die Version, die in China ausgespielt wird, die Spinat-Version, entsteht dadurch, wie China mit Online-Medien umgeht.
Ja.
Könnte sein.
Mhm.
Wir werden heute so ein bisschen Hinweise darauf sammeln, ob es vielleicht wirklich so ist. Es ist natürlich so, dass es immer und überall für alles verschiedene Möglichkeiten der Deutung oder der Gestaltung gibt. Also ich kann TikTok als Erziehungsmedium oder als degeneriertes Unterhaltungsmedium verstehen.
Mhm.
Und vielleicht ist beides richtig.
Mhm. In jedem vielleicht Fall, ist ja auch in der westlichen Version beides auch mit drin, ne? Also
ja.
Das, was meine Kinder mir manchmal in TikTok zeigen, da denke ich, naja, ist ja gar nicht so schlimm.
Mhm.
Tolle Filme, die aufklären und wissenschaftlich sind. Oder politisch.
Würde ich dir recht geben. Mhm. Ja. Andererseits, dass die Dauer des Konsums auf 40 Minuten beschränkt wird,
oh ja.
Das ist schon so eine Sache, wo ich sagen würde, da musst du dich warm anziehen, Eltern bei uns, wenn du deiner Tochter oder deinem Sohn nach 40 Minuten das TikTok ausschaltest.
Ja.
Ich will in jedem Fall vorher sagen, ich kann China auch sehr kritisch sehen, werde ich noch drauf kommen. Aber ich habe jetzt in dem Zusammenhang, der uns interessiert, versucht, das Ergebnis offen zu betrachten.
Mhm.
Also ich gehe nicht gleich davon aus, dass China eine Diktatur ist und deshalb automatisch böse in allem, was sie tut, sondern ich gebe der Art und Weise, wie China das Internet betreibt, eine Chance, ein Alternativentwurf zu sein zu dem, was wir tun.
Das nennt man noch wissenschaftliches Vorgehen.
Ja, oder wertfreies Vorgehen oder ne, das, was auch ein Anthropologe macht, wenn er irgendwo in den Urwald fährt und anschaut, was machen die Leute da. Der versucht eigentlich auch erstmal nicht zu werten. Und so versuche ich das auch mit dem chinesischen Internet.
Sehr gut.
Allerdings muss man sagen, die öffentliche Wahrnehmung ist natürlich signifikant anders, also signifikant negativ. Es gibt da so Zitate von amerikanischen Politikern und auch aus der Presse, aus der deutschen Presse, wo dann von einem Orwellschen System gesprochen wird. Oder von totaler Kontrolle, von finsteren Systemen, Überwachungsstaat und sowas, dass Menschen entrechtet und gegängelt, entmündigt werden. Also das chinesische Internet hat keine gute Presse.
Mhm.
Und das ist durchaus verständlich, aber es ist vielleicht nicht klug. Also vielleicht verliert man dabei, wenn man das so sieht, Chancen, etwas zu lernen.
Mhm.
Meine Hypothese ist heute, es kann verschiedene Internets geben mit verschiedenen Eigenschaften. Und wir hier im Westen haben eine Version, die ich vielleicht mal versuche, ganz kurz zu charakterisieren. Wie ist unser Internet, Harvey? Also, ich glaube, das Wichtigste, wenn man es kurz zusammenfassen will, ist, dass das Internet von privaten Firmen betrieben wird, die börsennotiert sind. Und von einer bestimmten Gruppe von Menschen, von jungen, weißen Amerikanern, Amerikanerinnen aus Kalifornien gegründet und geführt werden. Und die haben einen Freiraum geschaffen, in dem jeder alles behaupten kann oder veröffentlichen, was er möchte. Es gibt keine zentrale Regulation oder keine Zensur. Alle sind gleich. Alle sind anonym, wenn sie wollen. Es gibt ein hohes Recht auf Schutz der eigenen Daten. Und keine Obrigkeit. Also das sind so die wichtigsten Eigenschaften, glaube ich, wenn man versucht, das westliche Internet in seinen wesentlichen Eigenschaften kurz zu beschreiben. Und man könnte dazu natürlich noch viel, viel mehr erzählen. Aber ganz wichtig ist, bei uns sind es Firmen, die darüber entscheiden, wie das Internet funktioniert. Dazu gehört zum Beispiel so etwas wie Access over Ownership, heißt es auf Englisch, also benutzen statt besitzen. Airbnb hat keine Wohnungen, Booking.com hat keine Hotels, Uber hat keine Taxis. Da wird aber mit den Daten Geld gemacht. Mit den Daten um die Menschen, die diese Dinge nutzen. Damit wird Werbung gemacht und es gibt so Begriffe wie Plattformkapitalismus. Und was ich noch wichtig finde, dass so eine bestimmte Art von Pioniergeist vorherrscht. Der Mark Zuckerberg hat das mal mit dem Spruch Move fast and break things beschrieben. Also diese Firmen sind kapitalistisch angehaucht. Mhm. Das sind Raubtiere, die sich in einem Ökosystem behaupten und gerne auch mal die anderen schlucken oder den anderen das wegnehmen, was es zu fressen gibt.
Man spricht ja von disruptiver Entwicklung. Mhm.
Disruptive Innovation, genau. Mhm. Das ist das, was gesucht wird. Man möchte das Bestehende break things, man möchte das Bestehende zerstören und durch Neues ersetzen. Unterm Strich erleben wir also, was man in so einer neoliberalen, kapitalistischen Welt für ein Internet bekommt, wenn man Tech-Unternehmen aus den USA die Sache betreiben lässt. Und über Werbung zu finanzieren, das heißt, vieles darin ist kostenlos und viele Inhalte sind von den Benutzern selbst erstellt. Das kennen wir. Darauf will ich jetzt nicht im Einzelnen eingehen, aber meine Hypothese ist, das ist nicht das einzig mögliche Internet.
Ja, ich glaube, da würden dir die Macher des ursprünglichen Internets zustimmen.
Ja, übrigens auch Tristan Harris würde mir zustimmen, weil er ja als Mahner sich auch engagiert und sagt, so wie wir es jetzt machen, können wir nicht weitermachen. Dann wechseln wir mal die Perspektive. Und behalten das im Hinterkopf und gehen jetzt mal nach China. Ich könnte da jetzt auch sehr viel dazu erzählen. Man kann da sehr viel dazu finden, wie sich China entwickelt hat. Logisch, ich kürze es ein bisschen ab und steige ein Ende der 70er Jahre. Da hat sich China in Richtung auf den Westen geöffnet, hat Investitionen aus dem Ausland möglich gemacht. Chinesische Firmen haben begonnen, sich kapitalistisch zu verhalten, haben auch im Ausland investiert. Es gab wirtschaftliche Reformen. Deng Xiaoping ist der Parteivorsitzende, der für diese ganze Entwicklung verantwortlich war damals. Und wegen dieser wirtschaftlichen Reform wurden eben auch westliche Mechanismen der Regulation und Überwachung notwendig, ne? Also wenn du eine Börse hast und da wird Geld investiert in Firmen, dann muss man auch irgendwie deren Solidität und Kreditwürdigkeit beurteilen.
Stimmt, das kennen wir ja.
Und das war schon in den 90er Jahren ein Thema und ist die Wurzel dieses geheimnisvollen chinesischen Systems, das man als Social Credit System bezeichnet, also dieses Punktesystem, in dem Chinesen bewertet werden. Es hat eigentlich seinen Ursprung in diesem System, in dem Firmen auf ihre Kreditwürdigkeit beurteilt werden. Damals in den 90ern, als diese besondere Form des Kapitalismus, die sich in China entwickelt hat, begonnen hat, war natürlich auch gleichzeitig die Frage, wie möchte man mit dem Internet umgehen? Und da ist zu verstehen, dass die chinesische Regierung von Anfang an westliche Technologien und Errungenschaften nutzen wollte. Aber dafür die eigene kulturelle Identität nicht aufs Spiel setzen wollte.
Okay.
Also das ist ein ganz wichtiger Teil des chinesischen Verständnisses der Beziehung zum Westen. Wir nehmen, was dort an segensreichen Entwicklungen und Erfindungen zu uns kommt, aber wir lassen die Kultur draußen. Auf zwei Konzepte, die wichtig sind fürs chinesische Internet, möchte ich eingehen. Und das eine, der goldene Schild, ergibt sich unmittelbar aus dem, was ich eben gesagt habe. Ja, der goldene Schild, das kann man sich vorstellen als eine Firewall in Anlehnung an die chinesische Mauer. Die ist 1998 sozusagen entwickelt worden, zusammen mit dem chinesischen Internet. War von Anfang an die Idee, wir halten die westlichen Inhalte, die westlichen Anbieter, auch die westlichen Ideen, die halten wir draußen. Deshalb gibt es im chinesischen Internet keine Wikipedia, kein Google, kein Amazon. Alle großen Player aus Kalifornien, die bei uns das Internet machen, gibt es dort nicht. Es gibt jeweils, sagen wir mal, Äquivalente, also zu Amazon Äquivalent gibt es Alibaba als großes Handelsunternehmen oder es gibt Baidu als große Suchmaschine, aber sie haben ihr eigenes Netz entwickelt. Das ist das Erste, was man verstehen muss, wenn man über dieses Internet redet. Und das zweite Element, das häufig dargestellt und diskutiert wird, ist dieses sogenannte Social Scoring System. Also ein Punktesystem zur Beurteilung von Firmen und Personen. Ganz kurz, was ist das? Ich werde gleich noch genauer drauf eingehen. Menschen werden beobachtet. Sie erhalten einen Kennwert, einen Score wie eine Note oder ein IQ, der beschreibt, ob sie sich wie gute Bürgerin oder Bürger verhalten. Und dann werden sie für positives Verhalten belohnt und für negatives bestraft.
Mhm.
Wie, werde ich gleich noch drauf kommen. Aber zunächst mal ist das ein ganz wichtiges Element dieses chinesischen Internets oder der chinesischen Internetkultur. Und zugleich eine, die sehr interessant ist. Die schauen wir uns heute genauer an. Ich mache dazu nochmal einen kurzen Blick in der Zeit zurück. Diese Idee für solche Social Credit Systeme ist schon relativ alt. Also es gab 2009 schon Pilotprojekte in einzelnen Provinzen Chinas, wo man versucht hat, solche Systeme zu entwickeln, zu etablieren. Seit Anfang 2012 müssen Internetfirmen ihre Benutzer mit ihren echten Identitäten registrieren. Das heißt, man kann im chinesischen Internet nicht anonym sein. 2013 ist ein anderer Meilenstein. Da hat das chinesische oberste Gericht damit begonnen, Schuldnerlisten zu veröffentlichen. Blacklists, in denen man gewissermaßen, Public Shaming nennt man das auch, am Pranger steht, wenn man seine Schulden nicht zurückbezahlt oder sich irgendwie daneben benimmt. Im folgenden Jahr, 2014, hat die Kommunistische Partei Chinas dann verkündet, dass sie bis 2020 ein solches großes Scoring-System entwickeln wollte. Es gab eine Ausschreibung 2015 an Privatfirmen, ein solches System zunächst mal für die Kreditwürdigkeit von Firmen zu entwickeln. 2016 wurde dann gewarnt von der chinesischen Regierung, dass Firmen, die sich nicht wohlverhalten, mit disziplinarischen Maßnahmen rechnen müssen. Zum Beispiel einer verringerten finanziellen Förderung, höheren Steuern. Und Firmen wurden auch dazu aufgefordert, sich über den Status von ihren eigenen Kunden und Auftraggebern zu informieren, wenn sie Geschäfte machen. Also im Prinzip eine Auskunft, die es bei uns ja auch gibt, HW. Ne? Also Auskunftssysteme, wo man sehen kann, wie ist die Liquidität, die Seriosität von Firmen, gibt es den bei uns durchaus auch gebräuchlich.
Genau.
2018, 2019 sind dann erste Modellregionen ausgewählt worden und diese Systeme wurden ausprobiert. Und es wurde auch ausprobiert, dann künstliche Intelligenz dort mit einzubauen. Ja, das sind immer so die Stichworte, die dann auftauchen, so relativ diffus, künstliche Intelligenz, Big Data, zum Beispiel um Pleiten oder unerwünschte Vorkommnisse in der Wirtschaft irgendwie vorherzusagen. Ist nicht unplausibel.
Die Frage, wie wirksam ist das, ne?
Aber das Denken dabei ist uns durchaus vertraut, wenn es um Firmen geht. Ne? Wenn es um Menschen geht, ist es was anderes. Wenn es um Privatangelegenheiten geht, kommt uns das irgendwie komisch vor. Aber auch das ist natürlich passiert. Man hat es auch auf einzelne Menschen angewendet. Und ich habe in einem Paper des Mercator Institute for China Studies eine sehr schöne Zusammenfassung gefunden, das verlinke ich in den Shownotes. Es ist mittlerweile so, dass 80% der chinesischen Provinzen und Regionen Social Scoring Systeme haben. Dass diese Systeme
also
aber
noch nicht alle.
Noch nicht alle?
Noch nicht alle.
Nee, vor allem sind es die städtischen Regionen. Also die ländlichen Bezirke und Regionen sind noch nicht so weit entwickelt. Das System ist noch nicht zentralisiert. Das heißt, es gibt sozusagen einen Teppich von verschiedenen Lösungen, die teils auch von Firmen betrieben werden. Zum Teil ist die Teilnahme auch freiwillig. Das heißt, die Idee, die wir so haben, wenn wir in den Schlagzeilen was darüber lesen, dass es so ein molochartiger Superkrake ist, der alle alles beobachtet und alles an die Regierung berichtet, das gibt es so im Moment nicht. Gut, also es gibt unterschiedliche Indikatoren, es gibt unterschiedliche Kriterien. Und man liest auch davon, dass es Gesichtserkennung durch künstliche Intelligenz geben soll, dass es ganz viele Überwachungskameras gibt, die Menschen in der Öffentlichkeit beobachten und dann sie identifizieren. Und wir hatten vorher darüber gesprochen, HW, da kann man aber dran zweifeln, ob das im Moment tatsächlich so funktioniert. Aber es wird immer mal wieder darüber geredet.
Die Frage ist, ob man eher nicht da eine Ganganalyse zum Beispiel feststellt oder machen kann. Wie geht jemand, hinkt jemand, bewegt sich und so weiter als eine Gesichtserkennung, weil das immer noch ein ganz schwieriges Thema ist.
Mhm. Genau. Also die haben Daten aus IT-Systemen, aus Messengern, aus Social Media, aus Shop-Systemen, aus Apps, Geodaten, private Daten aus Banking-Systemen, die sie verwenden können. Die sammeln auch Daten über Personen aus Beobachtungen von anderen. Das ist in China auch, und ich glaube, in diesen klassischen kommunistischen Gesellschaften so, dass Menschen sich gegenseitig beurteilen und beobachten. Der Blockwart, der dann irgendwie, der Blockälteste, ja, der dann irgendwie so beobachtet und seine Beobachtungen aufschreibt. Das gibt es also durchaus auch. Also der Kern dieser Social Scoring-Systeme sind sogenannte Blacklists und Redlists. Das sind Listen von erlaubten und belohnten Verhaltensweisen und von verbotenen Dingen. Ich gebe jetzt mal ein paar Beispiele. Also du kriegst Pluspunkte für deinen Score, wenn du die Regierung in sozialen Medien lobst, wenn du Schulden fristgerecht zurückzahlst, wenn du eine heldenhafte Tat begehst, Katze rettest oder sowas. Wenn du Blut spendest, wenn du ehrenamtliche Tätigkeit leistest, wenn du deine Eltern besuchst, wenn du ältere Familienmitglieder pflegst, wenn du positiv auf die Nachbarschaft einwirkst und so weiter und so weiter. Das sind also alles die Dinge, für die es Pluspunkte gibt. Und Minuspunkte gibt es dafür, wenn man Gerüchte im Internet verbreitet, wenn man in Online-Spielen betrügt, wenn man bei Rot über die Ampel geht, wenn man gegen die Behörden protestiert. Wenn man in Nichtraucherzonen raucht, wenn man zu schnell fährt oder wenn man an Demonstrationen teilnimmt oder an Events von religiösen Gruppen, die der Regierung nicht genehm sind, dann sammelst du also Minuspunkte. Und auf dieser Grundlage bekommst du dann einen Score. Da gibt es unterschiedliche Systeme. Ich habe ja vorhin gesagt, es gibt nicht ein System, sondern mehrere, die auch verschiedene Wertebereiche haben. Der sich im Moment wohl so durchsetzt, ist, dass man einen Wert von 1000 bekommt, der Ausgangswert, und dann geht es runter bis 600 und hoch bis 1300.
Okay.
Leider habe ich bis jetzt noch nicht gefunden, wie diese verschiedenen Dinge gewichtet werden. Also wie viele Katzen du retten musst oder wie oft du deine Eltern besuchen musst.
Um einmal rote Ampel überschreiten zu dürfen.
Ja, genau. Das ist ja, ja, so kann man das ja sehen. Ja, du kannst die Dinge ja gegeneinander aufrechnen. Wichtig ist aber, dass wenn man sich gut oder schlecht verhält, in diesem Sinne dieser Listen, dann auch belohnt oder bestraft wird.
Okay.
Konkret kann es also sein, dass man entweder reisen kann ins Ausland oder man kann es nicht. Da gab es im Februar 2019 eine Meldung vom Independent, dass 14 Millionen Flugtickets in China blockiert worden wären, eben weil die Leute keinen ausreichenden Score hatten. Ich habe das nicht verifiziert. Das habe ich nur, ist mir sozusagen über den Weg gelaufen, die Information. Ja. Also, du kannst entweder einen billigen Kredit oder einen teuren Kredit bekommen, je nachdem, wie dein Social Score ist. Du kannst Zugang zu privilegierten Jobs bekommen oder eben nicht. Die Ausbildung deiner Kinder kann gefördert oder sie kann erschwert werden. Du wirst höher oder niedriger besteuert. Du kannst auch nur, wenn du einen entsprechenden Score hast, in ein Luxushotel gehen oder überhaupt so Luxusgüter erwerben. Bestimmte Verkehrsmittel, Schnellzüge zum Beispiel und Flüge sind auch nur zugänglich, wenn du einen bestimmten Score hast. Du kannst dich billiger versichern, wenn du einen guten Score hast. Und so eine Sache, die ich schon erwähnt hatte, wenn du einen schlechten Score hast, ist, dass du irgendwann im Sinne von Public Shaming dann eben an den Pranger gestellt wirst. Das sind sozusagen die Belohnungen und die Strafen, die dann verhängt werden, je nachdem, was du für einen Score hast.
Darf ich ein Geständnis machen an dieser Stelle? Ganz kurz.
Gestehe.
Das mit den Versicherungen und Gutverhalten und dann günstigere Konditionen bekommen, mache ich auch. Und zwar ist es ein Telematiksystem, das meine Versicherung anbietet und die misst mein Fahrverhalten. Also zu schnell in eine Kurve, scharf gebremst oder dann noch Sachen, die nicht so aufgeführt sind, wie zum Beispiel Handy in die Hand genommen und Das ist natürlich eine der häufigsten Unfallursachen inzwischen. Don't text and drive. Und Ich gebe zu, erstens, für die erste Periode habe ich also 100% dieser Maßgaben erfüllt. Fällt mir auch nicht schwer. Ich fahre halt eher so zurückhaltend, habe aber dann mittendrin ein bisschen experimentiert und habe zum Beispiel dieses Gerät, das aufzeichnet.
Hast du mal das Handy in die Hand genommen?
Meiner Frau gegeben, beziehungsweise meiner Tochter oder meinem Sohn gegeben, dass sie da ein bisschen drin rumspielen. Und schon sank erheblich der Score so gewaltig, dass ich das aufgegeben habe.
Konntest du diesen Score, Harvey, kannst du den im Auto dann ablesen?
Den kann ich ablesen. Also es ist eine App und da habe ich Kurven drin, wo ich sehen kann, wie viele Punkte habe ich denn gerade im Moment und wie viel Ermäßigung gibt es denn?
Also wir wollen vielleicht jetzt keine Versicherung empfehlen, aber alle Hörerinnen und Hörer, die sich in die Richtung interessieren, was würden die dann googeln? Was würden die dann in der Suchmaschine eingeben?
Telematiktarif.
Telematiktarif, gut. Also
den gibt es von verschiedenen Versicherungen.
Genau, also wir wollen jetzt keine nennen, aber es gibt verschiedene. Ich wusste das übrigens vorher auch nicht, Harvey, bevor du mir das jetzt erzählt hast. Okay.
Das Ganze ist übrigens auch abgesichert durch eine Befragung, die in Köln stattgefunden hat. Entsprechende Institut, da wurde gefragt, wir werden den Shownotes verlinken, was müsste gerechterweise berücksichtigt werden? Und da kam raus, individuelles Verhalten ja, Umstände nein.
Ja, ne? Also Umstände wäre zum Beispiel Lebensalter oder sowas, oder du wohnst in der Stadt oder auf dem Land oder was?
Genau, Stadt, Land oder bestimmte Dinge, die du halt nicht beeinflussen kannst und wo du auch nicht drauf reagieren kannst.
Okay. Aber Harvey, du fühlst dich deshalb nicht irgendwie sonderlich gegängelt, sondern das müssen wir uns klar machen. Solche Systeme gibt es eben auch in China. Die werden auch unter dem Begriff Social Scoring System subsumiert.
Genau.
Und da würde ich jetzt sagen, da ist eigentlich alles in Ordnung. Da habe ich überhaupt keinen, da kräuselt sich bei mir gar kein ethisches keine ethische Kritik, weil ganz klar ist, die Versicherung hat was davon, der Kunde hat was davon und die Gesellschaft hat auch was davon.
Ne? Genau.
Ja.
Nur die Algorithmen müssen stimmen. Ich muss das Gefühl haben, da geht alles mit rechten Dingen zu. Und es ist keine Bevorzugung zum Beispiel der Versicherung oder keine Benachteiligung für mich drin.
Und das ist auch jetzt, wenn man über die Ziele dieses Social Scoring-Systems in China recherchiert, etwas, das einem relativ schnell auffällt. Da geht es jetzt also nicht darum, dass die Menschen überwacht werden sollen, können, müssen, sondern es geht darum, ein reibungsloses Funktionieren der Gesellschaft auf der Grundlage von gegenseitigem Vertrauen, Transparenz, Chancengleichheit und dergleichen herzustellen. Diese Systeme werden auch auf die Regierungsmitglieder angewendet. Grundsätzlich ist es so, du wirst auch, wenn du jetzt im Bezirk irgendwie Bürgermeister bist oder in der lokalen Verwaltung als Parteifunktionär, dann wirst du auch bewertet und du hast einen entsprechenden Score. Und das ist auch eines der Ziele, nämlich dafür zu sorgen, dass das sozusagen das System sich selbst kontrolliert und gegen Korruption gewirkt werden kann. Es gibt also eine ganze Reihe von Motivationen bei diesem System, wo ich sagen würde, ja, das würde ich unterschreiben. Man muss aber wissen, dass es alles sehr divers ist. Also in der Studie, die ich jetzt gefunden habe von 2021, haben sich 273 Blacklists und 154 Redlists in solchen verschiedenen Provinzen und Städten finden lassen.
Das klingt das nicht, nicht nach Zentralisierung, nee.
Nein, es klingt also, im Moment ist es kein zentralisiertes System. Jetzt etwas, das mich erstaunt hat und das auch ein bisschen Anlass war, diese Folge jetzt so zu machen, ist, dass die chinesische Bevölkerung diese Systeme, von denen wir im Westen glauben, dass sie sehr stark reglementieren und gängeln und unterdrücken, dass sie die eigentlich mögen. Die finden das eigentlich gut. Und man kennt schon länger, wenn man jetzt beginnt zu recherchieren, merkt man dann, es gibt schon länger das Phänomen, dass Chinesen anscheinend ihre Regierung und speziell eben auch diese Scoring-Systeme irgendwie mögen. Kann man, glaube ich, zum Teil damit erklären, dass einfach die Lebensqualität und der Lebensstandard in China über die letzten 20 Jahre kontinuierlich gestiegen ist. Dem ging es also von Jahr zu Jahr immer besser. Und das färbt natürlich das Urteil über die Performance der Regierung ein. Es gibt eine nicht kommerzielle Marktforschungsgesellschaft namens Pew Institute in den USA, die bei allen möglichen Ländern die Umfragen zur Lebenszufriedenheit machen. Und die finden in China 2015 eine Zustimmungsquote zu der Aussage, unsere Regierung bewegt sich in die richtige Richtung, von mehr als 80%. Und die ist bei uns, die ist in westlichen Ländern, so bei 40% vielleicht. Jetzt kann man natürlich sagen,
okay,
naja, was sollen die denn anders machen, als da zustimmen?
Richtig.
Man weiß ja, die werden überall beobachtet und gegängelt. Da wird sich ja nie einer kritisch äußern. Das werden die sich gar nicht trauen.
Das führt ja auch dazu, wenn man die Regierung nicht gut findet, anschwärzt, dass man Social Credit Points verliert.
Ja, genau. Also es ist nicht so ganz leicht, durch dieses Problem hindurchzudringen. Und ich will mal eine Studie etwas ausführlicher schildern, die relativ bekannt geworden ist und die auch häufig zitiert wird in dem Zusammenhang.
Okay.
Wenn es um die Frage geht, mögen die Chinesen dieses Social Scoring System? Das ist von einer Autorin von der FU Berlin, Politikwissenschaftlerin, die leitet das Institut für China-Studien, die heißt Geria Kostka und Co-Autor ist Lukas Antoine. Die haben veröffentlicht in New Media and Society im Jahr 2019 eine Studie China's Social Credit System and Public Opinion Explaining High Levels of Approval. Da merkt man also schon im Titel, da geht es darum zu erklären, warum sind die so zufrieden.
Okay, unsere Fragestellung, ja.
Richtig. Und sie haben auch von den Methoden her Dinge getan, die wir kennen, auch von anderen Folgen aus unserem Podcast. Sie haben also 350.000 Leute insgesamt, das war die Grundgesamtheit, die sie kontaktiert hatten. Dann haben sie die Leute geködert mit Gutscheinen, teilzunehmen an der Umfrage. Der Zweck war nicht öffentlich zu sehen und die Umfrage war auch anonym. Klammer auf, jetzt kann man natürlich sagen, naja, so ein Chinese, der wird ja nicht glauben, dass irgendwas anonym ist. Aber die Autoren von der Studie gehen darauf ein und ich finde auch ganz überzeugend und sagen, unabhängig davon, dass es da gewisse Verzerrungen geben wird, stimmt der grobe Trend, den wir entdeckt haben in unserer Umfrage. Am Ende haben sie also 2200 vollständig ausgefüllte und valide Fragebögen gehabt. Und damals waren also 80% der Teilnehmer in kommerziellen Social Scoring Systemen und 8-10% in einem Regierungsprogramm. Das war damals sozusagen der Stand des Ausbaus dieser Systeme.
Okay.
Wenn man es kurz zusammenfasst, kann man sagen, wenn man die Aussage nimmt, das ist ja gestuft von starke Ablehnung bis starke Zustimmung, dann sind 50% der Kreuzchen, die diese Leute gemacht haben, der Klicks in dem Feld, starke Zustimmung zu diesem Social Scoring System. Sie finden es also nicht nur ein bisschen gut, die finden es richtig sehr gut. Auch ein Punkt, auf den die Autoren dann hinweisen, dass die negativen Kategorien überhaupt nicht benutzt werden. Weist darauf hin, dass es selbst, wenn man eine gewisse Verfälschung annimmt, trotzdem einen positiven Trend in der Meinung gibt. Was ich noch überzeugend finde, sie haben ergänzend mit 17 chinesischen Personen noch Interviews gemacht und da das gleiche Ergebnis, also auch eine hohe Zustimmung gefunden.
Waren das Personen in China selbst oder Exil-Chinesen?
Kann ich dir im Moment nicht genau sagen, das müsste ich jetzt nochmal nachgucken. Ja, das ist eine Frage, wo hat das stattgefunden? Ne? Wenn ich die in China mache oder in Berlin, das ist nochmal ein unterschiedlicher Kontext. Also das Problem kriegen wir nicht ganz weg.
Nee.
Ne? Diese Verfälschungstendenz. Aber das haben wir natürlich im westlichen Umfragen auch. Ja, also die Ja-Sage-Tendenz oder eine Tendenz, sozial erwünscht zu antworten, ist auch eine typische Verfälschung, die es bei uns auch gibt. Zwei interessante Fragen waren da, die nach meinem Verständnis auch darauf hinweisen, dass ja diese merkwürdige positive Einstellung durchaus Substanz hat. Nämlich das erste, da wurde gefragt, wer sollte denn so ein Scoring-System betreiben? Und da haben 85% gesagt, die Zentralregierung oder die lokalen Behörden. Und nur 2% haben gesagt, private Anbieter sollten solche Scoring-Systeme hauptverantwortlich betreiben. Und dann wurde gefragt, wer benutzt Daten mit dem größten Verantwortungsbewusstsein? Und da haben 77% gesagt, von den verschiedenen Möglichkeiten, die Zentralregierung. Also nicht die lokalen Regierungen, nicht Firmen, sondern die Zentralregierung hat den größten Vertrauensvorschuss.
Ich werde da auf Studien in den Shownotes noch hinweisen. Da sind nämlich Jugendliche gefragt worden, wem sie am ehesten die Daten anvertrauen würden. Und da ist eine ähnliche Tendenz festzustellen. Also nicht den Unternehmen, sondern tatsächlich staatlichen Behörden.
Macht auch unter der Voraussetzung, dass du davon ausgehst, dass die Regierung auf dem richtigen Weg ist und das Richtige tut.
Genau.
Wirklich Sinn. Es gab da noch eine Reihe von speziellen Trends in den Ergebnissen. Je älter die Personen waren, desto höher war die Zustimmung. Je höher das Einkommen, je höher der Bildungsgrad. Im städtischen Umfeld stärker als in ländlichem. Und die höchste Zustimmungsrate hatten diejenigen angegeben, die in Regierungsprogrammen waren. Die Autoren schreiben jetzt an der Stelle Folgendes. Ich übersetze aus dem Englischen. Die Chinesen sehen Social Scoring-Systeme nicht als Instrument zur Überwachung, sondern als Instrument, um die Lebensqualität zu verbessern und regulatorische Lücken zu schließen, sodass es zu einem aufrichtigeren und gesetzestreueren Verhalten in der Gesellschaft kommt. Das sind Autoren, Politikwissenschaftler der FU Berlin, die diese Schlussfolgerung ziehen. Man muss dazu sagen, auch das schreiben die Autorinnen, dass die Personen möglicherweise das deshalb auch so gut finden können und so wenig abgeschreckt sind von dieser Orwellschen Situation, weil sie davon ausgehen, die Regierung weiß das ohnehin. Also die wissen ohnehin über mich Bescheid.
Okay.
Ja? Also in einem Überwachungsstaat, in dem jeder sozusagen eine gläserne Identität hat, ist es dann vielleicht gar nicht so schlecht, wenn das, was der Staat dann weiß über mich, verwendet wird in diesem Sinn dieser Scoring-Systeme. Aber dass die sich Informationen beschaffen können, auch auf unangenehmeren Wegen, und dass es da einen Geheimdienst gibt und so weiter, das ist ja, das kann man nicht in Abrede stellen. Aber in so einer Gesellschaft ist so ein Scoring-System natürlich anders, fühlt sich wahrscheinlich anders an. Jetzt habe ich versucht, das zu verstehen. Wie kann das denn sein? Und zunächst mal glaube ich, das ist eine Frage, die man nur beantworten kann, wenn man sich aus der eigenen Kultur gewissermaßen raus bewegt. Man muss versuchen zu verstehen, dass wir andere kulturelle Standards haben bei uns als in China. Und dass bestimmte Dinge, die dort geschehen, auf der Grundlage der dortigen Standards ganz in Ordnung sind, obwohl sie auf unseren Standards unter Umständen ethisch problematisch oder sehr diskussionswürdig oder auch unter Umständen einfach negativ gesehen werden. Also man nennt es Kulturvergleich. Und die Herausforderung dabei ist, Begriffe zu finden, die in allen Kulturen funktionieren. Also ich kann mich mit China nur vergleichen, wenn ich Begriffe verwende, die sowohl bei uns als auch in China gültig sind.
Also da gibt 200 Grad ist ein Unterschied, ob das Grad Kelvin sind oder Grad Celsius. Ne? Also man muss die gleiche Maßeinheit sozusagen haben.
Beziehungsweise es gibt alle möglichen Arten von Missverständnissen, wenn es eben nicht so ist. Der Hund, der mit dem Schwanz wedelt und dann von der Katze attackiert wird, weil bei Katzen ist Schwanzwedeln ein Zeichen von Erregung und Aggression. Deshalb vertragen sich Hunde und Katze nicht so leicht. Und es gibt Wissenschaftler, einer der bekanntesten oder der bekannteste überhaupt, heißt Gerd Hofstede, Anthropologe und Psychologe aus den Niederlanden. Die beschäftigen sich sehr weit und sehr tiefgehend mit der Frage, wie kann man denn Kulturen miteinander vergleichen? Es gibt auch diesen Begriff, den man im Web verwendet, Culturability, also die Frage, wie können denn Websites für Menschen verschiedener Kulturen funktionieren? Das ist nicht unbedingt von selbst der Fall. Er hat jetzt verschiedene Dimensionen erforscht und ausprobiert. Ich lege auch den Link zu seiner Website in die Shownotes, da kann man sich das nochmal genauer anschauen. Eine heißt Nachsichtigkeit, Langzeitorientierung, Vermeiden von Unsicherheit, Maskulinität, Machtdistanz. Das sind also alles Begriffe, die, in denen man verschiedene Kulturen verschieden einordnet. Und den, auf den ich jetzt gerade raus will, der heißt Kollektivismus, Individualismus.
Okay.
Kollektivistische Gesellschaften, die stellen das Wohl der Gemeinschaft über das Wohl oder die Interessen des Einzelnen. Und individualistische Gesellschaften stellen das Recht des Individuums auf Selbstverwirklichung und Freiheit über soziale Werte von Gruppen.
Okay.
Oder der Gesellschaft. Wie das methodisch gemacht ist, sieht es so aus, dass es polar ist.
Okay.
Also du kannst ein Land einordnen auf dieser Dimension und es geht dann also von sehr kollektivistisch über, ja, sowohl als auch bis zu sehr individualistisch.
Also Kontinuum, ja.
Und hier scheint mir jetzt so ein Schlüssel zu liegen. Mhm. Wenn man versuchen will, zu verstehen, was in China und was bei uns mit dem Internet passiert.
Nachvollziehbar, ja.
Also, wenn ich mit einer individualistischen Brille auf so ein Social Scoring System schaue, dann bin ich natürlich schockiert und empört, weil das ist ein Eingriff ins Privatleben und mir wird meine Freiheit genommen. Mhm. Und mit einer kollektivistischen Brille ist es vielleicht kein Gängeln oder kein Orwellsches System, sondern Fürsorge des Staates. Mhm. Wichtig ist nach meinem Verständnis, dass es da kein richtig oder falsch gibt. Also, ob man sich jetzt kollektivistisch oder individualistisch verhält, ist Geschmackssache, sage ich jetzt mal so ein bisschen vereinfacht. Und wichtig ist aber, dass diese Dimension, die der Hofstede da entwickelt hat, neutral ist. Das heißt, da ist keine Wertung drin. Individualistisch hat Vor- und Nachteile, kollektivistisch hat auch Vor- und Nachteile. Und jetzt muss man eben nochmal besonders sensibel sein, wenn bei uns im Westen dieser Unterschied zu den Chinesen reduziert wird auf demokratisch totalitär. Wir haben westliche Ideen im Kopf. Und wenn wir mit unserem westlichen Mindset an die Situation rangehen, dann sagen wir, die sind totalitär.
Aber
wir sind Demokraten.
Moment, du hast aber einen anderen Begriff eingeführt, ne? Totalitär.
Ja.
Also nicht kollektiv, sondern totalitär.
Richtig. Das liest du sozusagen in den Medien. Ne? Die reden nicht von Kollektivismus, Individualismus. Das ist ja eine relativ neutrale Sicht auf die Dinge, sondern die sagen, ja, wir sind demokratisch-freiheitlich und die sind totalitär diktatorisch. Es ist natürlich auch nicht falsch, also das ist eine Diktatur, klar. Ich muss abschließend auch nochmal wirklich erklären, dass ich in China, das passiert ganz viel, was ich überhaupt nicht gut finde. Ich bin kein Freund von Diktaturen und so weiter, aber ich möchte jetzt als Wissenschaftler nur mal verstehen, A, was könnte das Internet noch sein, wie könnte es noch funktionieren? Und welche gesellschaftlichen Voraussetzungen sind in Ländern, in denen das Internet ganz anders funktioniert, eigentlich gegeben? Dann kann ich mit dem Begriff Individualismus, Kollektivismus sehr viel anfangen.
Ich habe da eine Idee.
Lass hören.
Die Idee, die dabei entsteht, ist, ob dieses Social Credit Scoring nicht eine Art von Ersatzreligion ist. Nicht, dass vorgeschrieben wird, dass man an einen Gott glaubt oder Dimensionen drin hat, was da passiert, wenn man nicht an diesen Gott glaubt und gegen Sitte, Anstand und Moral verstößt, aber doch so ähnlich. Ne? Also wenn du ein gläubiger Christ oder Christin bist, gibt es einen Kodex, nach dem du dich verhalten musst. Wenn du das nicht machst, dann wirst du bestraft, indem du nicht ins Paradies kommst, beziehungsweise, dass du einen strafenden Gott hast, der dir das Leben ganz schön schwer machen kann.
Die 10 Gebote sind eine Blacklist.
Genau. Dann gibt es noch eine Gewichtung, nämlich die Todsünden, die nochmal zu einem anderen Folgen führen und das Scoring nochmal verschärfen. Ne, ich hoffe, ich komme jetzt nicht da in Teufelsküche im wahrsten Sinne des Wortes.
Nein, ich glaube, dass die Idee schon richtig ist. Das sind Konstrukte, mit denen Menschen gelenkt werden.
Genau.
Und die Menschen sozusagen in den Kompass geben für richtig und falsch.
Genau. Und wenn du Richtung USA guckst, in die Kreise also von evangelikalen Christen, dort wirkt sich das ja nicht nur auf den Einzug ins Paradies oder ins Himmelreich aus, sondern man merkt dir dein Wohlverhalten schon dadurch an, dass du zu entsprechendem Reichtum kommst und zu Ansehen, zum Beispiel in der Gemeinde. Und auch Zugang dann hast zu ganz anderen Bildungsmöglichkeiten, also Hochschulen zum Beispiel. Oder ja, auch Zugang hast zu anderen kulturellen Möglichkeiten.
Harvey, da will ich mit einer Idee anschließen, nämlich der Frage, machen wir es wirklich so viel anders? Die Chinesen haben keine Privatheit und sie werden vom Staat bespitzelt. Und bei uns gibt es Systeme wie Prism, hatten wir schon, oder Palantir.
Genau.
Und ähnliche Systeme, die also auch uns vielleicht jetzt nicht permanent über die Schulter gucken, aber die ständig Daten über uns sammeln und uns im Prinzip ja, auch auf eine gewisse Art bespitzeln. Mhm.
Ich verweise da auch auf eine Folge von uns, und zwar über das Thema Predictive Policing. Bisher hieß es, dass solche Systeme, wie zum Beispiel die in Nordrhein-Westfalen eingesetzten Systeme von Scala, nur Flächen und bestimmte Ereignisse überwachen und vorhersagen. Und gerade jetzt im Moment, wir haben den 20. Dezember 2022, wird bekannt, dass es sich auch auf einzelne Personen bezieht, wo eine Art von Vorratsdatenspeicherung erfolgt, sodass man im Nachhinein feststellen kann, wenn irgendwas passiert ist, was da passiert sein könnte, oder auch Prognosen machen kann für einzelne Personen.
Da bin ich beim nächsten Punkt. Da gibt es jetzt gerade ganz aktuell, Anfang November, Presse dazu, dass die Innenminister von Bund und Ländern eigentlich unisono die anlasslose Vorratsdatenspeicherung gerne hätten.
Genau.
Und der Europäische Gerichtshof hat es als unzulässig, bezeichnet, genau, und erklärt und verboten. Mhm. Aber sie würden es gerne tun, unser Innenminister. Mhm. Oder es gibt Scores, um Kreditwürdigkeit einzuschätzen, haben wir auch. Die Schufa kennt jeder, vielleicht auch, der mal eine Wohnung gemietet hat oder man versucht, einen Kredit zu bekommen. Mhm. Es gibt Auskunfteien, die Auskunft darüber geben, ob wir Schulden haben oder nicht, gibt es bei uns auch. Mhm. Und die Vertrauenswürdigkeit von Firmen wird irgendwie beschrieben mit irgendwelchen Scores. Mhm. Gibt es bei uns auch.
Schimmelpfing zum Beispiel.
Gibt's überall. Mhm. Ja, das ist sozusagen Business to Business. Mhm. Aber es gibt auch überall Sternchen und Bewertungssysteme, die teils total intransparent sind und teils auch verfälscht werden. Mhm. Aber wir haben auch unsere Scores. Wie ist meine Durchschnittsnote bei Google? Mhm. Oder wie ist meine Durchschnittsnote bei Yelp oder bei TripAdvisor? Mhm. Wenn man das sich insgesamt anschaut, würde ich sagen, dass es vieles von dem, was das Internet in China ausmacht, dass es das bei uns auch gibt. Mhm.
Wobei wir nicht verfallen sollten in sogenannten Whataboutism. Das heißt, dass wenn man auf irgendwas hinweist und sagt, okay, da gibt es bestimmte Dinge, die dort so und so funktionieren, dass als eine Kritik genommen wird und gesagt wird, aber guck doch mal bei euch hin, ihr habt doch genau das Gleiche. Und dein wissenschaftlicher Ansatz, auch in dieser Folge, macht es aber möglich, dass man es vergleicht, ohne dass man Fingerpointing macht. Ne? Was ist ähnlich?
Darum geht es mir auch richtig. Also es geht mir nicht darum zu sagen, was ist richtig, was ist falsch. Mhm. Nur ich lege die beiden Dinge nebeneinander und sehe da ganz eindeutige Parallelen. Mhm. Und nach meinem Verständnis ist das Wesentliche, dass das westliche System, unser Internet, den Interessen von Firmen dient. Mhm. Und die auch über die Interessen von Bürgerinnen und Bürgern gestellt werden.
Richtig.
Ja. Und das chinesische System stellt die Interessen von Bürgerinnen und Bürgern auch sozusagen in Frage. Mhm. Aber da wird es die Regierung und der Staat über diese Interessen erhoben. Und dafür habe ich eine sehr schöne Formulierung gefunden, die heißt Same Methods, Different Puppet Masters. Also wir machen im Grunde, machen beide Systeme, beide Internets haben in diesen problematischen Feldern zum Teil sehr große Ähnlichkeiten, aber die Player sind unterschiedliche. Wir als Betroffene sind genauso in einem System von Belohnung und Bestrafung und Beobachtung. Mhm. Wir hatten auch schon Folgen über Nudging. Mhm. Bei uns wird auch erwünschtes Verhalten mit bestimmten Manipulationen erzeugt oder soll erzeugt werden. Und das alles ist aber sehr viel versteckter und sehr viel indirekter. Mhm. Und in China liegt es einfach offen zutage. Mhm. Und das ist für uns einfach nicht gewöhnt.
Ich erinnere mich an Diskussionen zum Thema CCTV, also die Überwachung durch Kameras im öffentlichen Bereich.
Ja.
Angeblich gang und gäbe, oder es tatsächlich scheint so zu sein, gang und gäbe in China, in Peking zum Beispiel, alle 100 Meter eine Kamera, die Personen aufnimmt, das Verhalten analysiert. Und wenn du in die City von London gehst, da gibt es bestimmte Straßen, die Privateigentum sind. Dort steht auch alle paar Meter irgendeine CCTV rum und guckt, ob sich die Menschen so verhalten, dass man sagen kann, okay, Moment, das könnte gefährlich werden, da rottet sich was zusammen, jetzt schicken wir doch mal da die Polizei hin. Nochmal, es ist nicht dasselbe. Es fühlt sich für mich immer noch anders an, ob ich in Peking mich bewegen müsste oder ob ich mich in London bewegen müsste. Aber vielleicht auch nur deshalb, weil ich London glaube, besser zu kennen als Peking, wo ich noch nie war.
Ja, also das ist tatsächlich so ein bisschen das Problem. Also so möchte ich, so möchten wir nicht missverstanden werden. Ja. Dass wir jetzt am liebsten nach China gehen würden, weil da alles so toll
Nix.
Ist.
Nein.
Auch das, was dort getan wird, ist nach meinem Verständnis immer noch durchaus Kritik. Darüber sollte man kritisch nachdenken. Ich weiß, China ist ein totalitärer Staat. Es gibt da eine Demokratiebewegung, die unterdrückt wird. Es gibt, mit den Uiguren werden schlimme Sachen gemacht. Verschiedenste Dinge, die ich sehr, sehr unsympathisch finde. Unter anderem bin ich drüber gestolpert, dass China das Land mit der größten Anzahl an Hinrichtungen ist. Da gibt es die Todesstrafe und die wird fleißig praktiziert. Ich würde zu der Schlussfolgerung kommen, dass die Chinesen aufgrund der Eigenarten ihrer eigenen Kultur und ihrer Gesellschaft das Netz so konfigurieren können, dass bestimmte Dinge eben positiv wirken. Und da können sie für uns ein Vorbild sein. Sie können das natürlich, weil es eine zentrale Instanz gibt, die das anordnen kann. Ich kann die Nutzungszeit von Smartphones für Jugendliche limitieren. Ich kann eine nicht anonyme Nutzung vom Internet verordnen. Ich kann auch zersetzende Inhalte auf sozialen Medien unterbinden, weil das, was bei uns passiert, dass die Renate Künast sich durch mehrere Instanzen durchklagen muss, um diese entsetzlichen Beleidigungen, mit denen sie beworfen wurde, diese Schimpfworte einfach, die Leute dingfest zu machen, das könnte man auch einfacher haben. Und ich glaube, vieles von dem, was wir hier auch schon besprochen haben, was destruktive Verhaltensweisen sind, Hate Speech, Lügen, Mobbing, Shitstorms und so weiter, könnte man möglicherweise mit einem weniger anonymen und einem etwas besser regulierten Internet leichter unterbinden. Das ist meine Schlussfolgerung.
Also im Endeffekt ist es doch das, was du am Anfang gesagt hast, das Thema Access und das Thema Content. Ja, oder es einfacher noch darzustellen, wenn du einen MP3-Player hast, da kannst du Bach, Beethoven abspielen, Charlie Parker und Miles Davis. Du kannst allerdings auch stramm faschistische Musik dort abspielen.
Ja.
Dann ist es immer noch die Frage, wann fängt die Zensur an und wann fängt die Fürsorge an und wollen wir das? Wollen wir frei sein? Das wollen wir. Dann müssen wir aber selbst eine Moral entwickelt haben, Rückgrat entwickelt haben, eine eigene Meinung entwickelt haben, wann dieses faschistische Zeug anfängt und was ironisch, sarkastisch gemeint sein könnte. Wenn man das nicht hat, dann möchte ich halt nicht in der Haut derjenigen stecken, die bei Facebook oder bei anderen sozialen Medien diesen ganzen Mist durchlesen müssen, zu sagen, okay, das wird jetzt nicht mehr veröffentlicht. Natürlich fängt dann das Geschrei an, oh, wir werden zensiert.
Und mir fällt natürlich in dem Zusammenhang sofort der Elon Musk ein, was da im Moment stattfindet, wo man sieht, dass da auch ein einzelner Oligarch, so nenne ich ihn mal, ja, bei uns im Westen einfach, sagen wir mal, mit viel Geld und Unverschämtheit sich bestimmte Dinge, von denen ich sagen würde, Moment, das ist die weltumspannende Kommunikationsinfrastruktur für Politiker und Journalisten, das drücke ich keinem Oligarch in die Hand, dass er dann dort nach eigenem Gusto verfahren kann. Und da sind eben Dinge, die wären in China nicht denkbar.
Man lässt es nicht lange geschehen. Ne? Wenn du dir zum Beispiel Alibaba anguckst und die Gründer von Alibaba, die irgendwann eine gewisse Macht erreicht haben, das wurde dann auch übel genommen, weil das eine kommerzielle Macht neben der politischen Macht war.
Ja, also für mich steckt in diesem Blick nach China sehr viel von einem Spiegel. Ja? Ich glaube, dass wir, wenn wir dorthin schauen, besser erkennen, wo bei uns eigentlich die Probleme sind. Letztes Beispiel von mir dazu. Ich kann es jetzt nicht mit der konkreten Quelle hinterlegen, aber ich habe mal ein Interview gesehen mit einem von diesen chinesischen Oligarchen. Der wurde darauf angesprochen, wie das denn sei, das war noch zu Zeiten von Trump, dass die Chinesen, das geht ja immer dieses, they steal our jobs.
Yeah.
Also er wurde sozusagen beschuldigt, stellvertretend für China. Und er hat gesagt, Moment, wir stehlen gar nicht eure Jobs, sondern eure Firmen haben, um Kosten zu optimieren, allmählich ihre Produktion immer in das nächste billige Land verlagert.
Genau.
Und am Ende ist gewissermaßen China übrig geblieben. Und ihr habt eure Produktion zu uns verlagert, um Geld zu sparen. Das ist der eigentliche Beweggrund gewesen. Und wir wollten überhaupt nicht eure Jobs stehlen. Das verdeutlicht aber, das Beispiel verdeutlicht aber eben die Notwendigkeit, sich da, sagen wir mal, mit einem kühlen Verstand diese Sache anzuschauen, weil man sonst unter Umständen Gefahr läuft, solche Dinge wie They Steal Our Jobs oder so Dinge wie sie liefern uns das die Drogenversion von TikTok zu glauben und entsprechend Feindseligkeit aufzubauen, obwohl man eigentlich, wenn man es kausal, ne, kausal als kausale Kette betrachtet, obwohl das eigene Verhalten eigentlich die Ursache ist.
Ja.
Nicht die liefern uns die Sucht, sondern unser Internet funktioniert werbegetrieben, engagement-based und dann kommt halt einfach so ein TikTok dabei raus.
Ich meine, ein Beispiel aus, was uns gerade auch auf den Nägeln brennt oder vor die Füße fällt. Die Chinesen produzieren nicht genügend Antibiotika, sodass wir die entsprechend einsetzen können. Die Medikamente, jetzt gerade im Dezember auch, für Kinder, für bestimmte Erkrankungen, sind nicht lieferbar. Und das liegt daran, weil die Chinesen die Rohstoffe nicht liefern oder die Inder. Ja, wir kennen die Situation. Es ist nicht so gewesen, dass die uns das jetzt geklaut haben, die Rezepte, sondern die sind geliefert worden für die Grundsubstanzen, weil die sich genau dort preiswerter, billiger herstellen lassen. In Indien genauso. Dann gehen die Grundsubstanzen oder fertige Pharmazie wieder zurück, werden exportiert. Und wenn es dann Störungen gibt im System, wie die Null-Covid-Situation in China, dann gibt es Engpässe. Und dann kann man nicht sagen, das waren jetzt die Chinesen. Das ist immer so, wenn man woanders produzieren lässt, hat man es nicht in der Hand.
Ja, und das sind so die Beispiele, warum ich jetzt dieses China-Thema auch interessant fand.
Ja.
Also ich glaube, wir können was von den Chinesen lernen. Und zwar in beiderlei Hinsicht. Wir können sowohl lernen, was sie richtig machen, wo wir unsere eigenen Verhältnisse besser gestalten könnten. Und genauso können wir aber auch drauf kommen, wo wollen wir denn das nicht, was die haben? Also warum möchte ich ja eben nicht in China leben, sondern warum fühle ich mich hier wohl? Warum habe ich den Eindruck, ich kann mich hier irgendwie freier entfalten und der Staat hält sich raus? Und ich finde das eigentlich nicht unangenehm, dass sich der Staat raushält. Ein großes und sehr weites Themenfeld, das sich da im Hintergrund auftut. Aber ich finde es für unseren Podcast sehr gut geeignet, weil wir verdeutlichen können, wie weit wirklich das Internet einerseits in unser Leben eingreift. Und dass man eben auch 3 oder 4 oder 5 Mal hinsehen und sorgfältig recherchieren muss, wenn man verstehen will, was die Hintergründe sind.
Genau. Vielen Dank für das Thema. Wirklich,
sehr
es
gerne.
Passt wunderbar zu achwas.fm. Nicht nur, weil es ein Blick hinter die Pixel ist, sondern auch, weil es eine wissenschaftliche Analyse ist, so eine wissenschaftliche Sichtweise. Und es passt auch sehr gut in die Zeit, weil wir vielfältig Kontakt haben über alle möglichen Wege mit dem Thema China, also Produktion von Hightech, Produktion von Pharmazie und auch immer wieder diese Situation, in der wir sind, wie viele Minuten sind denn nun gut für unsere Kinder, täglich TikTok zu gucken?
Ja.
Ein nicht enden wollendes Thema.
Wie viele Minuten ist ein gutes Stichwort, Harvey? Abschließend sei noch mal darauf hingewiesen, dass das die zweite Version dieser Folge war. Und ich hoffe, dass dass jetzt beim Schneiden nichts schief geht und wir das so schnell wie möglich ausliefern können. Ich bedanke mich wie immer bei unserem Publikum fürs Zuhören und wünsche eine gute Zeit. Bis zum nächsten Mal und verabschiede mich. Auf Wiedersehen, auf Wiederhören und tschüss.
Den Wünschen schließe ich mich an und nochmal solitär sage ich vielen Dank für diese interessante Folge. Tschüss und bis bald.
Das war Ach was, der Wissenschaftspodcast zur digitalen Transformation. Informationen über das Projekt findet man unter www.achwas.fm. Und außerdem Hintergründe zu den Podcast-Beiträgen und Links zu den Quellen. Ach was ist auf Facebook, Twitter und Instagram zu finden. Natürlich sind auch Follower, Kommentare und Empfehlungen auf Plattformen wie iTunes und Spotify willkommen. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.